Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein feiner Tübinger Verlag, Klöpfer und Meyer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, frei nach Hannah Arendt Bücher fürs Denken ohne Geländer zu verlegen. Das ist schöne Literatur, das sind Sachbücher, Lyrik, Essayistik. Klöpfer und Meyer ist nach wie vor ein unabhängiger Verlag und stellt Halbjahr für Halbjahr ein interessantes und anspruchsvolles Programm auf die Bühne. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie mal in Halle 5, K106, da können Sie unser gesamtes Verlagsprogramm anschauen. In diesem Frühjahr erschien nun der Debütroman von Oliver Diggelmann, Maiwald, den ich noch als Manuskript gleich verschlungen habe. Oliver Diggelmann, in Bern geboren, studierte Jura in Bern, Zürich und Cambridge und lehrt heute Völker- und Staatsrecht an der Universität Zürich. Er hatte und hat Forschungsaufenthalte und Gastprofessuren unter anderem in Berlin, Berkeley, Budapest, Yale und Jerusalem. Auch schreibt er regelmäßig für Tages- und Wochenzeitungen wie die Neue Züricher Zeitung oder die Zeit zu völkerrechtlichen und staatspolitischen Themen und tritt im Schweizer Fernsehen als Völkerrechtsexperte auf. Maiwald ist nun sein erster Roman. Hier geht es nicht ums Völkerrecht, sondern zunächst um den rätselhaften Selbstmord des renommierten Psychiaters Klaus Maiwald. Ein Jugendfreund von Maiwalds Tochter, der Journalist Andras, spürt den Hintergründen nach und stößt dabei unter anderem auf eine Reihe enttäuschter Frauen und hofft endlich auch zu erfahren, weshalb ihn seine Freundin vor 16 Jahren verlassen hat. Vor ihrem Verschwinden. Die Recherchen werden zu einer Reise in die Vergangenheit, in die Protest- und Besetzerjahre der späten 60er und 80er Jahre. Aber hören Sie selbst. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lesung. Danke.
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Schön, sind Sie da. Sie hören unschwer, ich habe einen hier nicht sehr üblichen Dialekt, bin aber als Jurist im Zusammenhang oft in Deutschland unterwegs und fühle mich eigentlich meistens sehr willkommen. Ich führe ein gewisses Wohlwollen jeweils im Publikum, wobei man als Schweizer nie ganz sicher ist, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass die Leute einfach finden, ja, das ist so ein bisschen drollige Verzierung, die mit diesem Dialekt, ja. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Da bleibt immer ein kleiner Restzweifel. Ich lese Ihnen jetzt, um etwas in die Geschichte hineinzukommen. Es wird eine Herausforderung sein angesichts der Geräuschkulisse und ich werde mein Bestes tun. Ich lese Ihnen aus den ersten drei Kapiteln vor. Und wenn Sie mich nicht verstehen sollten, dann würde ich vorschlagen, Sie brüllen oder und machen sich mit Handzeichen bemerkbar, dann spreche ich noch lauter. Ich habe leider nicht so eine tragende Stimme. Für uns Journalisten war Maiwald ein Segen. Er gehörte zu den wenigen Wissenschaftlern, die schlagzeilentaugliche Sätze formulieren können, ja raunende Sätze. Demütigung ist die gefährlichste aller Triebkräfte, sagte er damals in einem Fernsehinterview, als der Vierfachmord an einem Chefbeamten und drei Mitarbeitern die Stadt aufwühlte. Sie hatten den scheuen Kollegen über Jahre ausgeschlossen und sich über ihn lustig gemacht, bis er an einem strahlenden Frühlingstag plötzlich mit einer Pistole in der Hand im Amtshaus stand. Wenn der Wind von der falschen Seite her weht, sagte Maiwald, unter Sturmbedingungen des Lebens ist vieles möglich bei jedem von uns. Er sprach langsam und ernst und schaute dabei in die Kamera und mit seiner ruhigen Stimme fügte er hinzu, und er räusperte sich dabei kaum hörbar. Die meisten Menschen haben im Lauf des Lebens einmal Mordfantasien. Gegen begabtere Brüder oder schönere Schwestern oder sexuelle Rivalen, das sind nicht zufällig die Stoffe der klassischen Tragödie. Mit seinem dichten Haar und den stechenden Augen sah er blendend aus. Klaus Maiwald, Leiter der Universitätsklinik für Psychiatrie, galt bei uns als der Mann für das Abgründige. Wenn irgendwo im Land ein Verbrechen geschah, das wir nicht einordnen konnten, wenn Menschen sogenannt Unmenschliches taten, das uns schaudern ließ und für das uns die Worte fehlten, baten wir ihn um eine Einschätzung. Ein Interview, ein Zitat, nichts Braves, wenn es irgendwie nur ging, nur nichts Erwartbares. Maywald half meistens. Natürlich hatte einer wie er Feinde. An der Universität vor allem, wo sie ihm den Erfolg nicht gönnten und ihn wegen seiner bilderreichen Sprache verhöhnten. Zu pathetisch sei er für einen Wissenschaftler, giftelte man hinter vorgehaltener Hand. Er sei eben mehr ein Wissenschaftler-Darsteller als ein ernsthafter Forscher. Einem Fakultätskollegen, ich kannte ihn als feinsinnigen Mann, entfuhr es einmal am Rand einer Tagung, dieser Maywald, der tue doch alles für etwas Scheinwerferlicht, der lasse sich von den Medien vögeln, wenn es sein müsse, zischte es über die schmalen Lippen und die Adern an seinem Hals traten hervor. Maywald genoss die Aufmerksamkeit, kein Zweifel, er ließ sich aber nichts anmerken. Nie erhob er die Stimme und er gab einem das Gefühl, nichts am Menschen sei ihm fremd. Die Leute mochten seine Unaufgeregtheit. Menschen sind aus krummem Holz, pflegte er zu sagen, und oft zitierte er beiläufig einen Philosophen oder Schriftsteller. Er hatte eben viel gelesen und er konnte einem erklären, wie Sinnloses schleichend zum Naheliegenden, ja Logischen werden kann, wenn sich Erlittenes und Ersehntes nur ungünstig verbinden. Der Hang gerät leicht ins Rutschen, sagte Maywald, immer wieder. Die Kruste der Zivilisation ist nur dünn. Und einmal meinte er, vielleicht schwimme sie sogar nur auf Lava. Begegnet war ich ihm in den frühen 80er Jahren zum ersten Mal, noch vor dem Aufstieg. Ich war mit seiner Tochter Simone noch nicht zusammen gewesen und auch mich hat er schon bei unserer ersten Begegnung in seinen Bann gezogen. Er saß mir gegenüber am Mittagstisch der Maywalds und er fixierte mich mit den Augen und lächelte freundlich. Ich mochte das feingeschnittene Gesicht und die schmalen und doch kräftigen Hände und auch das Dunkle um die Augen, wenn er in sich gekehrt schien. Warum ich später, Jahre nach Simones Tod im Winter 1990, nie Kontakt zu ihm aufnahm, ich wusste es nicht. Ein direkter Draht zu ihm hätte mir nützlich sein können, denn wer über Kriminal- und Gerichtsfälle schreibt wie ich, kann das eine oder andere Zitat eines bekannten Psychiaters immer gut gebrauchen. Ich dachte auch manchmal an Maywald, wenn ich bei einem Artikel nicht weiter wusste und in Plattitüden verfiel. Als Journalist muss ich gute Geschichten erzählen. Eine mir sonst fremde Zurückhaltung hielt mich davon ab. Wir hätten uns natürlich auch vor Gericht über den Weg laufen können, wo er manchmal als Gutachter auftrat. Befragungen Maywalds galten unter Gerichtsreportern als Höhepunkte. Der Zufall aber wollte es nicht, und so hatte ich ihn mehr als 16 Jahre nicht mehr gesehen, als ich an jenem regnerischen Oktoberabend 2006 von seinem Selbstmord erfuhr, seit Simones Tod nicht mehr. Unmöglich war mein erster Gedanke, unmöglich. Maywald war bei seiner Wahl zum Klinikdirektor bekannt geworden. Das muss Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Von einem Tag auf den anderen war er Stadtgespräch. Von einer Intrige gegen ihn war die Rede, von nächtlichen Sitzungen mächtiger Professoren, die ihn um jeden Preis verhindern wollten. Bald kursierte auch das Gerücht, er sei wegen Landfriedensbruch vorbestraft und sogar einmal verhaftet gewesen. Normalerweise bedeutet das Ende einer Kandidatur. In der Zeitung tauchten Fotos auf, grobkörnig, aus einer anderen Zeit. Der junge Maywald, wie er lachend zusammen mit einem Dutzend Männer und Frauen ein Auto auf den Stadtboulevard hinausträgt, um die Straßenbahn zu blockieren. Im Hintergrund ein alter Mann, der Gehstock in die Luft gereckt und das Gesicht ein weißer Fleck. Dann Maywald mit halblangen Haaren und Strähnen und die Schultern schmal, die Gestalt feminin wie der junge Mick Jagger. Auf einem Foto wandte er sich einer Frau hinter ihm zu. Sie hatte die Hand auf die Stoßstange gelegt und lachte ihn an. Wer immer die Fotos der Zeitung zugespielt hatte, er hatte sich gründlich verrechnet. Einer wie Maywald sollten sie einen warnen, ein Krawallmacher, der taugt nicht zum Klinikdirektor. In Wahrheit aber erzählten sie von Tatkraft und Anmut, von Verführung und Sehnsucht und sie weckten nicht Ablehnung, sondern höchstens Neid. Auch das Gerücht, Maywald habe Kontakte in die DDR gehabt, konnte ihm nichts mehr anhaben. Der Kalte Krieg war vorbei und Kontakte in die DDR, das klang jetzt nach Bürgerrechtlern. Maywald schwieg und seine Rechnung ging auf. Und mit etwas Verzögerung wurde er zum Direktor gewählt. Den Journalisten war er nun bekannt und man hörte seine Stimme nun ab und zu am Radio und Fernsehen. Er schrieb Bücher, die sich gut verkauften. Sie trugen Titel wie »Der schmale Grat« und »Im freien Fall«. Sie standen in den Schaufenstern der Buchhandlungen. Die Nachricht von seinem Selbstmord machte mich traurig. Ich kann nicht sagen, dass ich erschüttert war. Dafür lag alles schon zu weit zurück. Doch ich hatte ihn gemocht und ein Stück weit gar verehrt. Und zudem starb mit ihm noch einmal ein Stück meiner Geschichte mit Simone. Warum bloß er, ausgerechnet Maywald? Er war eine durch und durch souveräne Person gewesen, ja ein Experte für menschliche Gefühle, so hatte es von außen ausgesehen. Ich musste an seine Frau Elena denken, sie tat mir leid. Das Leben hatte ihr grausam mitgespielt, denn nach der Tochter hatte sie nun auch noch den Mann verloren. Ich fragte mich, wie es ihr erging in diesen Stunden, ob Freunde bei ihr waren. Oder musste sie den Abend alleine verbringen, in dem hübschen kleinen Haus in der Gartenstadt im Norden, in dem die Maywalds früher gewohnt hatten, wo das Licht heller gebrannt hatte als anderswo. Es war Zufall gewesen, dass Lukas an jenem Oktoberabend ausgerechnet mich mit der Notiz über den Selbstmord beauftragte. Ich wäre um diese Zeit, um 9 Uhr abends, normalerweise nicht mehr auf der Redaktion gewesen. Kurzatmig bat er mich am Telefon, einen prominenten Selbstmord zu übernehmen. Er steckte am Bahnhof im Verkehr fest und keuchte in den Hörer, eben habe er von der Agenturmeldung gehört. Hätte ich gewusst, um wen es ging, so hätte ich natürlich sofort abgelehnt. Zugleich war ich in jenen Tagen um jede Ablenkung froh. Ich wollte möglichst spät zu Hause sein, denn Veronique und ich hatten Streit. Unsere Beziehung befand sich im Vorauflösungsstadium, seit ich ihr gesagt hatte, dass ich nicht mit ihr nach Genf ziehe. Bloß nicht nach Genf. Die Erfahrung hatte mich gelehrt, Zusammenstöße in solchen Momenten zu vermeiden, denn Schmetterlinge können bei unsicherer Wetterlage bekanntlich Tornados auslösen. Ich warf also einen Blick auf die Agenturmeldung und entschied mich, die Sache am nächsten Tag der Volontärin zu übergeben. Elena sollte keine Notiz über den Tod ihres Mannes mit meinem Kürzel darunter lesen müssen. Ich schaute aus meinem Fenster im 16. Stock des Verlagshochhauses. Ein bläulich-weißer Schimmer lag über der Stadt. Die Bürotürme des Bankenviertels am Horizont leuchteten und auf dem Parkplatz unten setzte sich ein Auto ruckelnd in Bewegung. Lichtkegel tanzten über die nasse Parkfläche. Und Sekunden später wurden die roten Punkte von der Unterführung verschluckt. Schon wieder so ein Abend, an dem ich zusah, wie sich der Parkplatz langsam leerte. Ich öffnete das Fenster und knipste das Licht auf dem Schreibtisch aus. Ich schloss die Augen. Feuchte Luft kroch an meinen Beinen empor. Bilder von Maywald tauchten auf. Vor seinem Haus auf dem Fahrrad. Er winkt mir zu. Auf den Gepäckträger eine alte Ledermappe, die beinahe auseinanderfällt. Dann Maywald neben Elena am Mittagstisch im schwarzen Hemd. Er fährt sich mit der Hand durchs Haar. Maywald beim Schuldirektor, zitternde Finger vor Zorn. Und dann Bilder von Simone. Auf dem Fahrrad im Sommer flirrende Hitze. Sie hat die Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Dann Simone an der Vollversammlung mit dem Mikrofon in der Hand. Ein Moment des Zögerns, bevor sie zu sprechen beginnt. Und schließlich das Bild, das sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Simone am Ende der Straße. Sie verschwindet hinter der Hecke. Von Tod hatte ich bei Paul, meinem Vater, erfahren. Ich war übers Wochenende bei ihm gewesen und wir hatten zu zweit seinen Geburtstag gefeiert. Erst kurz zuvor war ich aus der Stadt am Fluss wieder nach Hamburg gezogen, denn die befristete Anstellung bei der Zeitung war ausgelaufen. Als der Anruf der Polizistin kam, die mich nach Simones Verschwinden befragt hatte, lag ich im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Ich hörte mit Kopfhörern Musik, alte Schallplatten von Paul und ich bekam das Klingeln zunächst nicht mit. Ich sah nur, wie er den Hörer abhob und es vermied, mich anzuschauen. Ich ahnte, ja im Grunde wusste ich bereits, was das bedeutete. Ich ergriff den Hörer und merkte, wie sich mein Hals zuschnürte. Die Vermutung der Polizei hatte sich bestätigt. Simone war über London nach Lima geflogen und hatte dort ein schwedisches Paar kennengelernt, in einer kleinen Pension in Miraflores. Die drei waren in die Provinz Ayacucho in den Anden weitergereist, die sich damals in der Hand der kommunistischen Rebellen des Sendero Luminoso befand, des leuchtenden Pfades. Sie wurden in einen Hinterhalt gelockt und gekidnappt und dann wurden sie in eine Scheune eingeschlossen und erschossen, die Leichen verscharrt wie tote Hunde. Ein Indiobauer, ein bezahlter Spitzel, verriet damals alles der Polizei. Er brachte die Kleider mit den Blutspuren nach Lima und auf Simones Pullover fand man ihr Blut. Später las ich einmal, das Wort Ayacucho bedeute in der Sprache der Indios Winkel der Toten. Es war ein merkwürdig schönes und zugleich schreckliches Wort, das über Simones Ende hing. Sie hatte Mut besessen wie niemand, der mir in meinem Leben begegnet war. Doch er hatte bis zum Wagemut und darüber hinaus gereicht und war ihr am Ende zum Verhängnis geworden. Simone war naiv gewesen. Sie hatte sich nicht vorstellen können, dass die Rebellen sie alleine deshalb als Feindin betrachteten, weil sie aus einem reichen Erdteil stammte. Nach ihrem Tod im Januar oder Februar 1990 wurde zum endlosen und finsteren Tunnel. Erst im darauffolgenden Sommer ließ der Schmerz allmählich nach. Ich war im Frühling von Hamburg nach Kreuzberg umgezogen und hatte mein bereits aufgegebenes Studium wieder aufgenommen. Das Gespräch, das ich jeden Tag innerlich mit Simone geführt hatte, riss plötzlich ab. Die Verbindung war mir manchmal inniger vorgekommen als vor ihrem Tod. Nun aber konnte ich sie nicht mehr erreichen und ich wollte es auch nicht mehr. Ich gewann einen realistischeren Blick auf unsere gemeinsame Zeit. Ich war für sie eine Sommerliebe gewesen. Mir war der Anfängerfehler unterlaufen, meine eigenen Gefühle für ihre zu halten. So, ich springe jetzt etwas. Der Journalist, der hat die Notiz, hat er nicht geschrieben. Und er muss nun zu seinem Vorgesetzten, der zugleich sein Freund ist. Lukas bedeutete mir, mit einer knappen Handbewegung auf dem Sofa Platz zu nehmen. Es war abgenutzt und fleckig, hatte wie die ganze Einrichtung des Büros schon bessere Tage gesehen. Wir haben sogar musikalische Begleitung, also das ist ein großer Tag hier. Ich hatte die Notiz nicht geschrieben. Und Lukas verdächtigte mich, mir dies wegen unserer Freundschaft herausgenommen zu haben. Du hast mir am Telefon nicht gesagt, um wen es geht, Lukas. Ich kannte Maywald, ich kannte ihn persönlich. Ich schaute ihn ernst an und er zuckte mit den Schultern. Er begann an seinem Reißverschluss herumzunesteln, stand auf, um ihn hochzuziehen und stopfte sich das Hemd in die Hose. Ich habe Katja bereits gebeten, die Notiz zu übernehmen, fügte ich an. Sie erledigt das noch heute. Er nickte und schien halbwegs zufrieden. Lukas setzte sich. Sag mal, meinte er nach einer Weile nachdenklich, wollen wir aus der Sache nicht etwas Größeres machen? Ich meine, Maywald war jemand in der Stadt, von seinem Format haben wir hier nicht viele. Die Geschichte vom Erfolgsmenschen, der sich das Leben nimmt, sie gäbe etwas her, meinst du nicht? Er wühlte zwischen Papierstapeln auf seinem Schreibtisch und suchte etwas. Auf seiner Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen. »Warum hast du mir eigentlich nicht früher erzählt?«, fragte er, »dass du einen Draht zu ihm hattest?« Er blickte mich misstrauisch an. »Die Sache ist etwas kompliziert«, sagte ich. »Sie war kompliziert, um genau zu sein. Komm, vergessen wir es. Es ist keine gute Idee.« Ich mochte ihm nicht alles erzählen und Lukas insistierte nicht. Er merkte, dass ich nicht wollte und es war ihm unangenehm, als mein Freund den Vorgesetzten zu markieren. ließ mich meist machen. Er korrigierte nicht an meinen Texten herum und genehmigte meine Reiseanträge, ohne groß nachzufragen. Manche auf der Redaktion ärgerte diese Großzügigkeit mir gegenüber, doch wenn einer sich Inkonsequenz leisten konnte, dann war er es. Er war das Talent in unserem Ressort, der Hochbegabte. Im Vergleich zu ihm waren wir journalistische Arbeiter. Lukas hatte ein musikalisches Gespür für Texte, für Rhythmus und Fluss, für die sanfte Anspielung und die krachende Pointe, die jeden Kommentar überflüssig macht. Er feilte an seinen Artikeln oft bis tief in die Nacht. Er strich hier ein Wort und fügte da eines hinzu, bis der Text endlich stimmte. Wir Journalisten, wir neigen zu einer wohlwollenden Einschätzung unserer Begabungen. Wir sitzen mit den Mächtigen und Erfolgreichen am Tisch und mit den Schönen und Verwegenen. Wir trinken mit ihnen und genießen die Augenhöhe auf Zeit. Zu gerne überhören wir die leise Stimme in uns, die daran erinnert, dass wir auf den breiten Schultern von Verlagshäusern und Fernsehanstalten stehen. Lukas war gegen all das immun. Er sah sich als Außenseiter, der beobachtet und den macht, eigene zumindest, nicht interessiert. Dass er andere nicht nach seinem Maßstab beurteilte, den er als Last empfand, machte ihn fast unangreifbar. Alle hörten auf ihn. Und dieser Mann, den ich sehr gern hatte, zog nun ein dickes Sandwich unter einem Stapel hervor. Er begann, es geräuschvoll zu verzehren, und Mayonnaise tropfte auf den Schreibtisch. Er wischte sie mit dem Zeigefinger weg und leckte ihn ab. »Was ist jetzt?« kam er vollen Mundes auf das Thema zurück. »Ist es wirklich so kompliziert?« Meine Antwort wurde vom Donner verschluckt. Draußen tobte ein Herbstgewitter. Maywald war der Vater meiner Jugendfreundin Lukas. Das ist alles zwar lange her, aber ich möchte nicht. Bitte versteh das. Er nahm einen großen Bissen. Wie ist es möglich, dass ausgerechnet du einen so wertvollen Kontakt nicht genutzt hast? Er kniff die Augen zusammen und musterte mich. Denn Hemmungen beim Nutzen von Kontakten sagte mir auf der Redaktion niemand nach. Ich galt als Geheimniskrämer mit guten Verbindungen in die Szene und in die Staatsanwaltschaft hinein, die ich konsequent nutzte und schützte. Ich wollte die Vergangenheit ruhen lassen, sagte ich. Lukas lächelte. Du bist sonst nicht so zimperlich. Meine Freundin von damals, sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Er schaute mich lange an und wischte mit dem Ärmel über Stirn und Mund. Ich reichte ihm ein Taschentuch. Ich springe jetzt noch einmal. Liebesszenen gibt es natürlich noch nicht zu dieser frühen Stunde. Ja. Wer also deswegen gekommen ist, der müsste dann schon nachher das Buch mitnehmen. Der Journalist, der lässt sich also überreden. Ja. Der lässt sich überreden, diesen Nachruf zu schreiben und bei der Witwe anzurufen. Das tut er denn auch. Und die Witwe reagiert verhalten, aber doch freundlich und lädt ihn zum Kaffee ein. Und die beiden sitzen dann bei dieser Frau im Wohnzimmer. Weshalb hatte sie mich eingeladen? Aus der Gesprächssituation heraus oder aus bloßer Höflichkeit? Wollte sie von der Gegenwart abgelenkt werden, wie ich selbst? Oder wollte sie gar, dass ich den Nachruf schreibe? Ich werde den Artikel über Klaus wohl machen, sagte ich. Vorausgesetzt natürlich, du hast nichts dagegen. Sie schaute aus dem Fenster und nickte langsam. Natürlich würde ich mir Mühe geben, fügte ich an, dass es ein schöner Text wird. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Elena lächelte gequält. Sie hatte aber noch immer nicht protestiert und dann begann sie, mich über meine Arbeit auszufragen. Sie brauchte die Illusion eines Alltagsgesprächs, wurde mir klar, ein Stück Normalität. Und ich half ihr gerne. Wir redeten über meinen letzten Artikel, in dem es um psychiatrische Gutachten in der Justiz gegangen war. Und ich sagte, natürlich hätte mich auch die Meinung ihres Mannes interessiert. Sie ging jedoch nicht darauf ein und ich hakte auch nicht nach. Ich kramte vorsichtig in meiner Anekdotenkiste. Sie würde am ehesten sprechen, überlegte ich, wenn sie sich wohlfühlte. Und sie schmunzelte tatsächlich, als ich sie in die Geschäfte und in die Gegengeschäfte des Gerichtsreporters einweihte Und sie lachte sogar, als ich ihr von den Interviewnotizen erzählte, die von der Terrasse des Café Palermo in den Kanal gefallen waren. Das Gespräch verlor die Schwere und ich war verblüfft, wie gut sie über mich Bescheid wusste. Sie erinnerte sich an Artikel, die ich vor langer Zeit geschrieben hatte und fast schon vergessen. Ihr hatten die Porträts gefallen, die ich eine Weile über Menschen am Rand der Gesellschaft verfasst hatte, über jene, von denen sich das Glück früh abgewandt hatte, falls es je da gewesen war, deren Kraft für ein normales Leben jedenfalls nicht ausgereicht hatte. Bei jedem dieser Artikel hatte ich irgendwann einmal an Simone gedacht. Die Themen waren, was mir von der Zeit mit ihr geblieben war. Sie hatte sie mir, so empfand ich es, in gewisser Weise aufgegeben. Und manchmal hatte ich das Gefühl, sie schaue mir über die Schulter und flüstere gut so oder sag das härter oder berühre einfach nur mit der Hand meinen Rücken. Elena wollte wissen, wie es auf der Redaktion zu und her gehe, und ich erzählte bereitwillig. Über Simone aber verlor sie kein Wort. Und als ich beiläufig sagte, Simone habe mir für vieles die Augen geöffnet, fragte sie nur, ob ich meine Themen eigentlich selbst auswähle. Wir redeten über die Stadt, die Entwicklung der Zeitung und ihre Arbeit als Psychiaterin. Sie arbeitete Teilzeit und machte viel Yoga. Als die Sonne unterging und sich die Bücherwand blutrot färbte, holte sie noch einmal Kaffee. Wir blieben im Dunkeln sitzen. Und ich erschrak, als sie mit dem Fuß gegen das Tischchen stieß, sodass das Geschirr schepperte. Sie entschuldigte sich und sagte, Klaus habe sich über ihre Ungeschicktheit oft geärgert. Ich sagte nochmals, wie sehr mir sein Tod leid täte, ob sie dafür eine Erklärung habe. Sie vertraute mir an, dass sie mit den Jahren immer mehr ihr eigenes Leben gelebt hätten. Und das sei auch der Grund, weswegen sie jetzt nicht ganz den Boden unter den Füßen verliere. Wir sind uns schon vor einiger Zeit fremd geworden, sagte sie. Anderen Paaren geht es nicht anders. Man merkt lange nichts und auf einmal weiß man es und man macht dennoch weiter. Ich musste an Veronique denken und an die Sackgasse, in der wir gerade steckten. Ich stoppe hier, ja, ich will hier nicht zu viel verraten, damit Sie auch noch wissen wollen, wie es weitergeht. Dieser Journalist jedenfalls, der hat sich auf diese Recherche eingelassen, weil er eben letztlich hofft, irgendwie doch noch zu erfahren, weshalb ihn seine Freundin damals vor 16 Jahren verlassen hat. Und die Geschichte, die ist so ein Zusammenspiel verschiedener Zeitebenen, einerseits dieser Recherche und von Rückblenden, indem es um diese Beziehung geht, dieser beiden, die sich als 14-, 15-Jährige kennengelernt haben und dann immer wieder begegnet sind. Jetzt wäre ich mit meiner Lesung am Ende, jetzt aber falls jemand von Ihnen noch Fragen hat, wozu Sie herzlich natürlich eingeladen sind, würde ich das noch gerne noch beantworten, selbstverständlich. Und sonst, wenn jemand das Buch kaufen möchte, kann er das hier natürlich. Und sonst, Frau Fecke, möchten Sie noch etwas sagen?
Vielen Dank für die schöne Lesung. Ich hoffe, Sie haben jetzt alle Lust bekommen, weiterzulesen. Das Buch ist drüben an dem Messebuchstand zu erwerben. Oder Sie können es natürlich auch, wenn Sie es heute nicht mitschleppen wollen, in Ihrer Buchhandlung jederzeit bestellen. Vielen Dank und noch einen schönen Messetag Ihnen.
Danke vielmals.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.